SWR 2 Zeitgenossen.
Ein Jahr Krieg in der Ukraine. Ein Jahr ist es her, dass Russland unter Putin die Ukraine am 24. Februar 2022 angegriffen hat. Wie sich das Land in diesem Jahr verändert hat, welche psychischen Folgen die permanente Anwesenheit von Gewalt hat, warum es für viele keine Alternative zu einer militärischen Lösung gibt und ob es vielleicht auch ein Krieg um die Kultur der Ukraine ist. Darüber möchte ich mit dem Kulturwissenschaftler Roman Dubasevich sprechen, Professor für Ukrainistik an der Universität in Greifswald und selbst Ukrainer, geboren und aufgewachsen in Lviv. Herzlich willkommen bei den SWR 2 Zeitgenossen, Herr Dubasevich.
Dankeschön, Herr Brans, für Ihr Interesse.
Woran denken Sie zuerst ein Jahr nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, wenn Sie an den Krieg denken?
Ich weiß, dass viele meiner Landsleute sehr stolz sind darauf, sehr stolz auf diesen Widerstand, sehr stolz auf diese Standfestigkeit, die sie gezeigt haben, auf die Leistungen der Zivilgesellschaft, die wirklich enorm sind. Zugleich weiß ich oder ich frage mich immer wieder, ob sich bei diesem Krieg nicht nur die russische Führung verschätzt hat. Die dachte, die Ukraine wird kapitulieren und man wird dem Nachbarn seinen Willen aufzwingen können. Ich habe einfach immer wieder daran denken müssen, dass vielleicht möglicherweise auch sich die ukrainische Gesellschaft verschätzt hat oder nicht klar genug, nicht nüchtern genug vielleicht auch einschätzen konnte, was dieser Krieg alles bringt. Und dabei muss ich immer wieder an dieses bekannte Bild denken von Walter Benjamin beziehungsweise seine Interpretation eines anderen bekannten Bildes von Paul Klee, anhand dessen Walter Benjamin seine Interpretation über den Engel der Geschichte, über seine geschichtsphilosophische Konzeption entworfen hat. Und er hat darüber gesprochen, dass wir Menschen der Moderne diesem Engel ähnlich sind, zurückgeblasen vom Wind der Geschichte, vom Wind des sogenannten Fortschritts. Und er wird mit dem Gesicht aber zur Vergangenheit zurückgeblasen und zu seinem Antlitz bekommt er eigentlich einen wachsenden Trümmerhaufen.
Es ist ein Trümmerhaufen der Vergangenheit bei Walter Benjamin, auf den dieser Engel zurückblickt, oder?
Genau, ein Trümmerhaufen der Geschichte, dessen, was zurückbleibt und was er versucht irgendwie zu richten, aber die Zeit hat er kaum. Selbst vor diesem russischen Angriff waren diese Wunden sehr tief. Im ukrainischen Kontext, das ist dieses unheimliche Gefühl, dass dieser Trümmerhaufen, dass er immer größer, immer unübersichtlicher wird.
An welche Menschen denken Sie, wenn Sie an dieses Jahr zurückdenken? An Freunde, zum Beispiel an den Paten Ihrer Tochter, den es auch getroffen hat, der verletzt wurde bei einem Granatbeschuss und der vermutlich nie wieder die Person sein wird, die er vor dem Krieg war. Was hat das bei Ihnen ausgelöst und wie gehen Sie damit im Freundeskreis um, Herr Dubasevich?
Ja, dieser Krieg hat natürlich sehr direkte Effekte und sehr traurige Effekte auch in meinem Freundeskreis. Wie gesagt, der Pate meiner Tochter lebte schon seit mehr als 2 Jahrzehnten in Lviv und studierte Kunst und war ein etablierter Medienunternehmer. Und er hat sich Anfang März freiwillig gemeldet, Vater von 2 Töchtern, und ist dann Anfang Mai bei einem Beschuss, Granatenbeschuss, so verletzt worden, dass er ein halbes Jahr sich nicht bewegen konnte und in einem Auge blind geworden ist und jetzt gerade mühsam lernt, wieder zu sprechen und sich zu bewegen. Ein blühender junger Mann, mit dem wir im März für ein Wochenende in Berlin verabredet waren.
Es gibt wahrscheinlich kaum einen Freundeskreis und keine Familie in der Ukraine, in der es nicht auch Tote und Verletzte gibt, auf jeden Fall Traumatisierte. Welche psychischen Folgen hat dieser Krieg bei denen, die davon direkt betroffen sind? Von welchen wissen Sie und über welche können Sie sprechen?
Ich glaube, dass was natürlich bei diesem Krieg viel deutlicher geworden ist und was vielleicht bei diesem kalten, eingefrorenen Konflikt 2014 oder zwischen 2014 und 2018 nicht so spürbar war, das sind die Ausmaße, die Dimensionen. Früher war das irgendwie weit weg. Betraf Menschen im Osten.
Sie meinen nach dem Kriegsbeginn im Frühjahr 2014, nach der Niederschlagung des Euromaidan, als im Donbass der Krieg ausbrach, als zum Beispiel auch die Stadt Luhansk schon weitgehend zerstört wurde, der Flughafen wurde zerstört. Und in der Westukraine, meinen Sie, oder im Zentrum, in der Hauptstadt Kiew, hat man das so nicht wahrgenommen.
Aber auch in Kharkiv oder Odessa waren die Folgen noch nicht so direkt spürbar. Vielleicht in Mariupol, weil Mariupol eine der Städte war, die damals auch beschossen wurden, deren Vorstädte beschossen wurden, die nicht weit vom Kriegsgebiet war. Und damals waren das nur vereinzelte Fälle, wo man jemanden kannte, der plötzlich an die Front ging oder verletzt zurückkam oder starb als Soldat. Aber das waren wirklich vereinzelte Geschichten. Bei diesem Krieg hat man wirklich gemerkt, dass es eine massive Zahlen sind, jeden Tag. und wo man plötzlich gespürt hat, selbst in Städten und Gemeinden, die weit weg sind von der Front, wie zum Beispiel in Lviv, im westukrainischen Lviv, Lemberg, dass da plötzlich Menschen im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis verschwinden oder sterben. Und es gibt in meiner Heimatstadt einen ganz großen, bekannten alten Friedhof, so eine Art Père Lachaise, ein Lemberger Père Lachaise, wo so mehrere Schichten von der Stadtkultur sichtbar sind, oder fast ein Index der Stadtgeschichte mit österreichischen, polnischen Gräbern, sowjetischen Gräbern. Und es gab dort auch Gräber aus dem Zweiten Weltkrieg. Und man sieht, dass hier ein ganz neues Feld aufgemacht wurde. Und jeden Tag werden junge Männer hingefahren und mit entsprechenden Klängen, Militärorchester, und jeden Tag werden sie dort begraben. Und sie sprechen über psychische Folgen, die sind natürlich sehr massiv und auch mit sehr unterschiedlichen Reaktionen. Eine Reaktion auf das Trauma ist natürlich dieser große Hass, den man spürt auf die Invasoren, auf die Aggressoren. Und ein Wunsch, sie zu vernichten, ein Wunsch, sich von den Spuren der russischen Kultur zu befreien, die es überall gibt, natürlich in der Ukraine, auch Spuren der sowjetischen zu befreien. Und gleichzeitig gibt aber auch andere Reaktionen, nicht nur Fluch auf die Köpfe der Invasoren, sondern es gibt Menschen, die sagen, ich will nur eins, dass es aufhört. Ich möchte nicht mehr, dass weder ukrainische Soldaten noch russische Soldaten sterben, dass keine weiteren Kinder, keine weiteren Söhne, Familien, Väter, Brüder sterben.
Mein Eindruck ist über die individuellen Traumata, also auch zum Beispiel die seelischen Verletzungen, die Soldaten und Soldatinnen davon tragen, wird jetzt recht offen gesprochen in der Ukraine. Zum Beispiel in dem Film Hamlet-Syndrom, basiert auf einem Theaterstück, das in Kiew aufgeführt wurde, eigentlich Hamlet-Effekt heißt. Da tritt zum Beispiel ein Sanitäter auf, der berichtet von einer Scheinhinrichtung. Er ist gefangen genommen worden von russischen Invasoren, wurde gezwungen auf eine Mitgefangene, die Waffe zu richten, die wiederum die Waffe auf einen anderen Mitgefangenen gerichtet hat. Und ihm wurde gesagt, wenn du sie nicht erschießt, erschießt sie ihn und wir erschießen dich. Das berichtet er, er zittert, er hat Angst. Ein anderer Soldat sagt, als er in Gefangenschaft geraten ist, hat er das Gewehr schon auf sich gerichtet und dann doch abgelassen davon. Solche Szenen werden auch auf YouTube gestellt von den Folterern. Aber es wird offen drüber gesprochen, offensichtlich in der Öffentlichkeit, in einem Theaterstück. Traumata werden nicht verschwiegen in der Ukraine, ist mein Eindruck, oder täuscht das?
Wissen Sie, ich glaube, das Bild ist komplizierter. Die ukrainische Gesellschaft hat sich ja für den Weg der Demokratie und Offenheit entschieden. Es gab eine große Transformation in vielen Bereichen, darunter im psychotherapeutischen Bereich, den ich lange begleiten durfte als Dolmetscher und Übersetzer. Und da sind zum Beispiel noch nach 2014 sehr früh Beratungsmöglichkeiten entstanden, ganze Konsultationszentren und Hilfszentren, gerade für psychologische Betreuung, für Arbeit mit traumatisierten Soldaten. Aber das ist nur der eine Aspekt. Ich glaube, was man mit Sicherheit feststellen kann, dass dieses Trauma, so schrecklich man es einschätzt, immer wieder auch instrumentalisiert wird oder immer wieder in so einen Kontext eingeschrieben wird, des Kampfes um die Unabhängigkeit, des Kampfes um die Zukunft der Ukraine, um die Zukunft der Demokratie, so dass dieses Trauma oft als der unvermeidbare Preis für die Freiheit, für den europäischen Weg der Ukraine gesehen wird. Und das ist gerade, wenn es um das Trauma geht, das oft von Betroffenen eigentlich als sinnlos erlebt wird oder als etwas erlebt, das sich nicht rationalisieren lässt, ja, das gerade in seiner Wucht nicht rationalisieren lässt, dass dieses Trauma dadurch auf der gesellschaftlichen, auf der kollektiven Ebene ein Stück wie weggedacht oder anästhesiert wird, ja, oder schön erklärt wird. Also wenn jemand das Bein oder die Augen verloren hat, dass die Gesellschaft eben sagt, ja, das ist sozusagen der Preis für unsere Freiheit, das ist ein Preis für unsere europäische Zukunft. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der gerade sehr, sehr stark diskutiert wird. Gibt es überhaupt einen Sinn für das Trauma? Ja? Es zeichnet sich das Trauma eben nicht dadurch aus, dass es irreversibel ist, dass es Schäden anrichtet, die wir nicht wettmachen können, so dass das ganze Denken über den Krieg, über das Vorspiel zum Krieg, über den Ausweg aus dem Krieg auch anders gedacht wird, ja.
Von Ihnen stammt die Formulierung, dieser Konflikt sei ein Krieg inszenierter Traumata. Das haben Sie geschrieben in Ihrem Buch Die Sirenen des Krieges. Das ist im Dezember 2019 erschienen, also gut 2 Jahre vor der russischen Invasion, aber auch fast 6 Jahre nach dem Beginn des Krieges im Donbass. inszenierte Traumata. Das sind alte Wunden, die aufgerissen werden und gezeigt werden. Welche Wunden sind das vor allem?
Beim Trauma ist es generell sehr interessant, dass es beides sein kann. Es kann Realität sein, aber es kann auch die Erzählung über diese Realität sein, über dieses Trauma sein. Das ist die Verbindung zwischen dem Reellen, zwischen etwas, was uns trifft, mit einer Wucht und der Art und Weise, wie wir das einordnen, wie wir darüber berichten. Und wenn es um die ukrainische Perspektive dieses Krieges ist, dann würde ich, glaube ich, nicht zu weit gehen, wenn ich sagen würde, dass im heutigen ukrainischen Verständnis dieser russische Angriffskrieg in die Geschichte einer tausendjährigen Unterwerfung oder Diskriminierung, Unterdrückung der Ukrainer durch das russische Imperium oder das russische Volk hineingestellt wird.
Ja? Das ist das Trauma, schon immer Opfer, schon immer Kolonisierte gewesen zu sein.
Genau, das ist zumindest ein Narrativ, das im ukrainischen Bewusstsein auf der politischen Ebene dominiert. Das heißt, in der Regel wird das zurückverfolgt bis zu dem bekannten Unionsvertrag von 1654 zwischen dem ukrainischen Kosakengebiet und dem russischen Moskauer Zarenreich, wo die Kosaken sich der Obhut des russischen Zaren, des orthodoxen russischen Zaren überließen, um einen Souverän zu haben, der sie gegenüber Tataren oder den Polen, katholischen Polen schützt. Und eine sukzessive Eingliederung der Ukraine in das russische Imperialgebiet zur Folge hatte. Und das wird oft in der ukrainischen Geschichte als der Beginn oder als ein wichtiger, fataler Drehpunkt der ukrainischen Geschichte gesehen, nachdem die Ukrainer die Position des Subalternen, des Unterworfenen eingenommen haben und nur Subjekt der russischen Gewaltausübung.
Dann gab es natürlich noch 1709 die Schlacht von Poltawa. Da hat ein ukrainischer Nationalheld, Hetman Ivan Mazepa, auf Seiten der Schweden gekämpft, zusammen mit König Karl dem XII., hat verloren gegen das Heer von Peter dem Großen. Dann gibt es ein Zitat von Ivan Mazepa, nämlich: Moskau hat unsere Nation von jeher gehasst. In Böswilligkeit ist Moskau seit langem entschlossen, unsere Nation ins Verderben zu stürzen. Dieses Zitat hat man recht oft gehört im vergangenen Jahr. Ist das eine Form, wie Sie meinen, dass Traumata inszeniert werden?
Es gibt in der Gruppenpsychotherapie einen Begriff, den man auf Englisch Chosen Trauma nennt, das gewählte Trauma. Natürlich ist die Geschichte der beiden Völker viel komplexer als nur dieses Narrativ, weil wenn wir uns das Trauma, also dieses Opfernarrativ anschauen, dass die Ukrainer immer nur Opfer waren und die Russen immer nur Täter, ja, dann ist das natürlich eine Selektion, das ist eine Auswahl aus der russisch-ukrainischen Geschichte. Und das Problem bei der traumatischen Verarbeitung, wenn es einmal einen Übergriff gibt oder Gewaltanwendung gibt, versucht das traumatisierte Subjekt oder das traumatisierte Kollektiv irgendwie Herr dessen zu werden. Und das Problem gerade beim russisch-ukrainischen Konflikt besteht darin, dass ein Versuch, Herr dieser Geschichte, Herr der Unterwerfung zu werden, in einem militärischen sich auflehnen, in einer militärischen Rebellion gegen den Unterdrücker resultieren kann. Und diese Rebellion gerade gegenüber einem Gegner, der größer ist, der stärker ist, unweigerlich in eine Katastrophe endet oder in einer stärkeren Repression, einer stärkeren Unterdrückung. Und so dreht sich dieser Kreis immer wieder weiter, indem man die Unterdrückung als die einzige Option der Beziehung wahrnimmt, die dann automatisch eine Rebellion, eine Revision verlangt, wiederholt sich die Auflehnung gegen diese Unterdrückung, reelle oder imaginäre, immer wieder. Sie wird zum Zentrum der Identität und so dreht sich die Spirale der gegenseitigen Erniedrigung oder der gegenseitigen Bekämpfung immer weiter. Deswegen finde ich, ist es interessant, zu sehen, wie beide Traumanarrative, das ukrainische und das russische, interagieren.
Jetzt gibt es aber in der Ukraine momentan sehr oft die Äußerung, eine Alternative zur kriegerischen Konfrontation, um die Unabhängigkeit der Ukraine zu sichern, die haben wir im Moment nicht. Die Ansicht habe ich zum Beispiel von der deutsch-ukrainischen Theatermacherin und Tänzerin Marina Schubert gehört. Ballett und Panzer passen eigentlich nicht zusammen. Aber jetzt bin ich für Waffenlieferung, bin ich für den Krieg. Die Ukraine könne sich jetzt nur noch in einem gewaltsamen, deshalb schmerzlichen Prozess von Russland lösen. Wenn die Unabhängigkeit jetzt nicht gelinge, dann nimmermehr. Das ist also so eine Situation von Sein oder Nichtsein, um den Hamlet-Effekt noch einmal zu zitieren.
Vielleicht ist das Trauma von Hamlet, taucht hier in diesem Kontext nicht zufällig auf, denn sein Dilemma ist, seinen Vater zu rächen und, wie wir aus psychoanalytischen Interpretationen wissen, selber unbewusst auf diese Art und Weise die Rolle des Vaters zu übernehmen. Das heißt, das Rächen des Vaters ist natürlich besonders heikel, weil es ihn automatisch in die Position katapultiert, wo er selber unbewusst als Vater Vater agiert, statt seine Mutter ihren Beziehungsproblemen zu überlassen.
Also der Vater wäre dann zum Beispiel jemand wie Hetman Mazepa oder eine andere ukrainische Figur?
Der Vater wäre in der Situation, wäre sozusagen Russland, das sich des ukrainischen Gebiets bemächtigt. Und nun findet sich der ukrainische Sohn, sagen wir mal Zelensky, oder das ukrainische Unabhängigkeitsprojekt in eine Situation, wo er glaubt, den Vater entfernen zu müssen. Und damit beginnt dieser Teufelskreis.
Und jetzt fällt in Ihrem Buch Die Sirenen des Krieges die Formulierung, dass es ohne Gewalt nicht gehe. Das weisen Sie in vielen verschiedenen Produkten von Kulturschaffenden nach. Zum Beispiel bei Serhii Shadan haben Sie das gefunden. Das ist der Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels. Wo finden Sie das bei Serhii Shadan? Zum Beispiel in seinem legendären Roman Die Erfindung des Jazz im Donbass.
Herr Brandt, nicht, dass wir uns missverstehen. Als Geisteswissenschaftler glaubt man schon, dass es ohne Gewalt gehen könnte. Aber leider sind die Gesellschaften, die in diesen traumatischen Narrativen gefangen sind oder wo das Trauma, das Opfernarrativ im Zentrum ihrer nationalen Narration steht, und das sind die Ukrainer natürlich nicht allein, paradoxerweise fühlen sich die Russen erst richtig als traumatisiert. Ja? Das ist so dieses verrückte Schizophrene an diesem Angriff, dass je länger der Krieg dauert, je größer die Opfer, desto größer ist das Gefühl, selbst Opfer eines Verteidigungskrieges zu sein. Das gehört natürlich zu dieser verrückten Kontext hinzu. Und ich glaube, ein Narrativ, das gerade in der Ukraine sehr dominant ist, das ist die große Müdigkeit, Erschöpfung, die noch vor 2014, vor dem Krieg 2014 da war, ob diese Transformation nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Ja? Und das Gefühl, dass man ja, sich so bemüht hat, um die ukrainische Gesellschaft zu demokratisieren, um die ukrainische Gesellschaft zu transformieren und wirtschaftlich überlebensfähiger zu machen, prosperierender zu machen. Trotzdem gab es harte Rückschläge, Korruption, Oligarchenwirtschaft, natürlich dann diesen Kleptokraten und mit autokratischen Zügen Janukowitsch, nicht wahr? Und dann entstand das Gefühl, dass um dieses Erbe der Sowjetunion, das Imperiums zu überwinden, geht es nur mit Gewalt.
Dazu muss man vielleicht noch sagen, Janukowitsch, das war der Präsident der Ukraine, der 2010 gewählt wurde, ein pro-russischer Präsident, immer gestützt von Moskau, der 2013 im Herbst das Assoziierungsabkommen mit der EU nicht unterschreiben wollte. Daraufhin sind die Proteste, der sogenannte Euromaidan, in Kiew ausgebrochen und die Protestierenden hatten einen Slogan, einen Schlachtruf quasi, der hieß Slava Ukraini, Ruhm der Ukraine. Auch da ging es schon um diese Konfrontation, Ukraine gegen Russland, oder täuscht das?
Vielleicht nicht per se gegen Russland. Die Ukraine war vor dem Euromaidan überhaupt nicht einheitlich. Ja? Und wenn Sie zum Beispiel diesen Roman nehmen, den Sie angesprochen haben, die Erfindung vom Jazz in Donbass, es geht dort darum, dass es ein junger Mann, der eigentlich als Experte in einer NGO arbeitet für irgendwelche dubiosen ukrainischen Abgeordneten und so ein bisschen halb zivilgesellschaftliche Arbeit, halb Geldwäsche betreibt, dass er Erbe wird eine Tankstelle. Gleichzeitig wird diese Tankstelle plötzlich durch Mafiosi, durch lokale Mafiosi, umkämpft. Und dieser unbedarfte, blauäugige junge Mann kommt plötzlich in den Genuss, ein mittelständischer Unternehmer zu sein und entdeckt plötzlich dieses Gefühl der Verantwortung für diesen Besitz und glaubt, dass er das um jeden Preis verteidigen muss. Und das kann er nur tun, wenn er mit Männern aus der Gegend sich zusammentut. Und es ist interessant, dass in diesem Roman, der bereits 2010 erscheint, der Spruch fällt, das eigene darf man nicht weggeben. Für das eigene muss man bis zuletzt stehen. Ja? Und wenn Sie Volodymyr Zelensky hören und natürlich die ukrainische Führung, die sie sagt, für die Freiheit ist uns kein Preis zu hoch, dann fragt man sich, ja, was ist das für eine Metaphorik und was sind die Implikationen dieser Metaphorik in diesem Krieg?
Die Tankstelle, die da verteidigt werden soll, die Tankstelle steht für die Ukraine, nehme ich an.
Ja, ja, dieser Roman ist vielleicht nicht explizit ein Kriegsroman, ja. In diesem Roman geht es eigentlich im Prinzip um die Erklärungen für den Aufstand des Euromaidans, ja. Die ukrainischen Unternehmer, die ukrainische Mittelschicht, die mit enormen Anstrengungen diesen bescheidenen Wohlstand der Arbeit, die mit enormen Anstrengungen Kampf gegenüber dem eigenen Staat, gegenüber alle Aufsichtsbehörden, gegenüber Korruption in Gerichten, bei der Polizei oder beim Steueramt, Finanzamt geschafft hat, diese bescheidenen Wohlstand aufzubauen. aufzubauen. Und dann gerade, nachdem Janukowitsch an die Regierung kam, erleben musste, wie sich diese Praxis des Raidertums, einer gewaltvollen Besitznahme durch gefälschte Gerichtsbeschlüsse oder einfach durch irgendwelche Straßengangs oder durch entsprechende Beziehungen zur Polizei, dass die Unternehmer zu ihren Werken kamen oder in ihre Firmen, plötzlich gehörte das Werk ihnen nicht. Und dann saßen andere Leute an der Rezeption und schickten die Besitzer weg. Und das war dieses Gefühl, dass ein Garant oder eine Gewähr für den Erfolg dieses Kampfes der Zivilgesellschaft gegen die Korruption eben der Beitritt zur Europäischen Union wird. Dass man allein gegen diese Mafia, gegen diese autokratische Regierung nicht ankommt. Deswegen braucht man Verbündete. Und diesen Verbündeten sah man in erster Linie in der Europäischen Union, diesem Regelwerk, das die Europäische Union mitbringen wollte. Gleichzeitig, wenn Sie sich das ganze Umfeld anschauen von diesem Roman, zum Beispiel, es gibt einen verlassenen Flughafen, von dem diese bekannten sowjetischen Doppeldecker aufstiegen, um die Felder zu besprühen, Fernsehturm oder ein altes, verlassenes Kinderlager. Das sind alles Ruinen aus der sowjetischen Industrialisierung.
Drumherum, um die Tankstelle.
Um die Tankstelle herum. Das kommt alles eigentlich aus der sowjetischen Zeit.
Und jetzt hat man den Eindruck, der Angriff Russlands seit dem Februar 2022 hat so einen unbedingten Willen zur Unabhängigkeit ausgelöst, der offenbar auch so weit geht, unabhängig von allem Russischen sein zu wollen. Darüber würde ich gerne mit Ihnen sprechen, Herr Dubasevich, hier in den SWR2 Zeitgenossen, nämlich über die russische Kultur in der Ukraine und wie sie zum Beispiel in Bibliotheken zurückgedrängt wird. Dostojewski, Tolstoi, Autoren, die aus den Regalen geräumt werden. Ist das tatsächlich der Fall oder ist das ein Gerücht?
Nein, das ist tatsächlich der Fall. Einem Kulturkampf, der das begleitet hat. Also als Janukowitsch an die Macht kam, versuchte die Gesellschaft darauf auf unterschiedliche Art und Weise zu reagieren, auf unterschiedliche Art und Weise zu erklären. Und eine Erklärung war, dass dieser Schritt, diese Mafia-Tradition in der Ukraine hauptsächlich ein Erbe der Sowjetunion und des russischen Imperiums ist. Und wenn das so ist, wenn das Erbe des Imperiums und der Sowjetunion uns an eine Sanierung unseres Staates behindert, dann ergo muss dieses Erbe entfernt werden, dann müssen wir uns dieses Erbes entledigen. Ja?
Und dazu zählt dann auch Dostojewski?
Damals war das noch nicht so intensiv, damals war eher Bulgakov, Michail Bulgakov, ein Thema. Aber der russische Angriffskrieg und dieses Trauma, wir kommen wieder beim Traumatischen an, hat dazu geführt, dass man alles, was man mit dem Aggressor assoziierte, glaubte entfernen zu müssen, um ihn bekämpfen zu können.
Bulgakov ist aber doch eine mindestens zwiespältige Figur in diesem Zusammenhang. Bulgakov ist geboren in Kiew. Er ist 1919 im russischen Bürgerkrieg eingezogen worden als Ukrainer, als Arzt zur ukrainischen Armee, ist übergelaufen zu den Roten, also zur siegreichen Armee. Bulgakov ging nach Moskau, gilt heute in allen Literaturlexika als großer russischer Satiriker und sowjetischer Schriftsteller. Aber geboren ist er in Kiew. Dort gibt es auch ein Museum für Bulgakov. Es gibt eine Statue, die vor diesem Museum steht. Und was soll man nun machen? Dieses Museum schließen oder Bulgakov als großen Ukrainer feiern?
Weder noch. Ich denke, das Problem ist, dass die Menschen, die zum gemeinsamen Kulturgut gehörten, dass sie natürlich als besonders gefährlich wahrgenommen werden, weil sie an diese Gemeinsamkeit erinnern, die nun gewaltvoll auseinanderbricht.
Ist es noch geöffnet, das Museum?
Ich denke schon, obwohl es auch Initiativen gab, es zu schließen. Auf jeden Fall wurden in meiner Heimatstadt und in der ganzen Ukraine viele Straßen umbenannt, die mit russischen Autoren verbunden waren, aber nicht nur mit russischen Autoren wie Tolstoi, Lev Tolstoi oder Anton Tschechow, wobei Tschechow sogar ukrainische Wurzeln hat.
Aber eine ukrainische Großmutter.
Ja, aber das ist genau der Punkt, einer der dramatischen und tragischen Kapitel in diesem Krieg, dass die russische Kultur oder auch die russisch-ukrainische Kultur, dazu gehören auch Autoren wie Leskov oder Babel und so weiter, dass die plötzlich direkt verantwortlich gemacht wird für die russische Aggression.
Und wie geht man jetzt mit dem Autor Nikolai Gogol um? Der ist geboren in einem Dorf in der Ukraine. Auch sein erstes Buch spielt in einem Dorf. Bei ihm heißt er der Weiler Dikanka. Ist er jetzt ein Ukrainer, der verehrt werden soll, oder ein Russe, auf den die Cancel Culture angewendet wird?
Ich denke, man traut sich noch nicht an Gogol nicht heran, weil Gogol natürlich jemand ist, der die Ukraine überhaupt literarisch erschafft. Und das Paradox ist, so Gogol die Ukraine literarisch mit erschafft, so erschafft er einen Mythos, der, wenn man auf lange Sicht das betrachtet, vielleicht auch zu diesem Krieg mitgeführt hat.
Wie wichtig ist die Sprache, das Ukrainische, als Symbol für die Unabhängigkeit in diesem einen Jahr des Konflikts jetzt geworden? Ist es wichtig, Ukrainisch zu sprechen und nicht Russisch, um zu zeigen, dass man ganz auf der Seite der Ukraine steht?
Sicherlich, es gab diesen Reflex gerade unter dem Schock der russischen Invasion, des russischen Angriffs, das Russische abzulegen oder möglichst wenig zu verwenden, um sich von dem Aggressor abzugrenzen. Das hat sicherlich zu einer großen Konjunktur auch geführt, dass es viele Menschen gibt, die jetzt versuchen, Ukrainisch zu sprechen, auch wenn sie eigentlich Russophon sind und wenn dieses Ukrainische etwas künstlich klingt. Und leider ist es so, dass die Sprache natürlich in dieser Situation zu einem starken Mittel oder wichtigen Element im Kulturkampf geworden ist, der umso tragischer ist als ein Großteil der Soldaten, die jetzt für die Ukraine kämpfen im Osten, russophone Soldaten sind. Die größten Flüchtlingsströme, die wir haben aus der Ukraine, das sind Flüchtlingsströme von Menschen, die russophon sind. Das sind die Menschen aus Mariupol, aus Kharkiv, aus vielen diesen Städten wie Bachmut oder Severodonetsk. Und es gehört ebenfalls zu diesem traumatischen, um nochmal diesen Faden aufzunehmen, dass statt zu differenzieren zwischen dem Aggressor und ukrainischen Bürgern, die in Russischen aufgewachsen sind, ist natürlich unter der Einwirkung des Traumas die Versuchung groß, das alles in einen Topf zu werfen und kritisch auf Menschen zu blicken, die Russisch reden.
Und Russisch spricht man nicht, weil man dann schon verdächtig ist?
Ja, es gab zum Beispiel, ich kann mich an diese Meldungen auf Facebook erinnern, wo Leute während der Bombenangriffe in Lviv zum Beispiel in den Bunker heruntergehen und stellen fest, dort gibt es vielleicht Flüchtlinge aus dem Osten und sich aufregen, wie kommt es überhaupt dazu, dass hier auf Russisch geredet wird. Ja, es gab natürlich sehr peinliche, aus meiner Sicht sehr peinliche Situationen und dieses Culture Cancelling einsetzt und dieses Entsetzen nicht nur das militaristische Russland, sondern auch das gebildete und oppositionelle Russland erfasste, richtete sich natürlich auch gegen die russische Sprache. Ja, und das gehört natürlich zu diesem Kulturkampf.
Und sprechen Sie außer Ukrainisch auch Russisch?
Ich bin eigentlich mit dem Ukrainischen aufgewachsen. Ukrainisch ist meine erste Muttersprache. Aber neben den ukrainischen Gedichten, die ich als Kind gelernt habe, habe ich natürlich viele Gedichte der russischen Klassik gehört, noch in der Schule. Dazu gehörte die romantische Poesie von Lermontow, von Pushkin, auch natürlich Gogol, ja.
Wann war diese Schulzeit in Lviv in der Westukraine?
Das war, ja, 1984, ja. Und damals muss man sagen, dass natürlich in der sowjetischen Zeit das Russische sehr stark dominierte in den Medien und im öffentlichen Bereich. Vielleicht nicht so sehr in meiner Heimatstadt. Aber zum Beispiel, wenn man Sport machen wollte und so zum Militär oder avantgardistische Kunst machen wollte, dann stieß man eher auf russische Sprache in diesen Bereichen. Zum Beispiel im Sportbereich war sehr stark von russophonen Trainern dominiert, weil eben Sport sozusagen eine allsowjetische Angelegenheit war und eine große Mobilität gegeben hat. Kiew war für mich, als ich nach Kiew kam, aus Lviv, war für mich tendenziell in den 90er Jahren immer noch eine stark russophone Stadt. Ja? Und damals habe ich noch sehr demonstrativ ukrainisch gesprochen, weil ich dachte, ich komme in die ukrainische Hauptstadt, ich muss ukrainisch reden. Ja? Und damals stellte ich mit Erstaunen fest, dass viele Menschen in den Geschäften und auf der Straße ja Russisch sprachen. Zum Beispiel in den Botschaften, österreichischen, deutschen Botschaften, haben fast alle Mitarbeiterinnen durchwegs Russisch gesprochen. Das hat mich als Lemberger, als Lviver befremdet. Man konnte eher auf dem Markt das Ukrainische hören, wo Bauern aus der Gegend kamen. Aber ich kann Ihnen eins erzählen, ich hatte plötzlich einen sehr paradoxen, gegenteiligen Impuls, als ich 2018 das letzte Mal in Kiew war und gemerkt habe, dass das Ukrainische plötzlich so eine Konjunktur erlebt und plötzlich als die dominante Sprache sich durchzusetzen gerade im Begriff ist, hatte ich plötzlich Lust, auch mal Russisch zu reden. Das war eine ganz komische Geschichte, als ich so plötzlich gemerkt habe, dass viele Russophone, wenn sie ukrainisch angesprochen werden, sich bemühen, manchmal sehr mühsam ukrainisch zu reden, ja, oder künstliches ukrainisch zu reden, hatte ich eher spontan den Wunsch ins Russische wechseln. Eine Strategie, die mir vor 20 Jahren nie in den Sinn gekommen wäre. Und da habe ich gemerkt, dass die Sprache zu einem Kampfgebiet geworden ist.
Wie sprechen Sie zu Hause mit Ihrer russophonen Frau? Russisch oder ukrainisch?
Bei uns herrscht ein trilinguales Regime. Meine Frau redet Russisch, ich rede ukrainisch und unsere Tochter redet jetzt zunehmend Deutsch. Und wir müssen aufpassen, dass sie beide also ukrainisch und Russisch nicht verlernt. Da ich mich im Deutschen sehr frei fühle, neigt meine Tochter dazu, ins Deutsche zu wechseln und mit mir ihre ganzen Schulgeschichten laufen jetzt auf Deutsch.
Aber mit ihrer Frau spricht die Tochter Russisch?
Ja. Manchmal ukrainisch, ja, weil meine Frau natürlich auch ukrainisch sehr gut kann. Sie hat mir auch erzählt, das ist gerade in den 90er Jahren, wo das Ukrainische sozusagen noch in aller Unschuld da stand und als marginalisierte Sprache da war, haben sie demonstrativ zum Beispiel Lehrer boykottiert, die in den 90er Jahren nach der Unabhängigkeit ihre Vorlesungen weiter auf Russisch hielten. Damals gab es die Vorschrift, dass sie auf Ukrainisch halten sollen, aber es gab sozusagen die Grauzone und wie das in der Ukraine sehr oft war, bis vor diesem Krieg eigentlich im Alltag hat man das eigentlich sehr oft sehr fein geregelt, ja, also mit feinen Übergängen, Talkshows gab es eine Bilingualität und so weiter. Und eines der traurigen Dinge ist, dass im Kampf um Demokratie und Pluralisierung gegen diese russische Aggression laufen wir die Gefahr, diese Pluralität zu verlieren, weil die Sprache eben ein Element in diesem Kulturkampf geworden ist.
Boykottaufrufe gegenüber russischen Kulturprodukten gab es eigentlich sofort nach der Invasion. Zum Beispiel beim Europäischen Filmfest wurde zu einem Boykott aller russischen Filme aufgerufen. Ein ukrainischer Filmemacher, Sergej Losnitsa, hat diesen Boykott nicht mitgetragen und ist daraufhin ausgeschlossen worden aus der ukrainischen Filmakademie. Ist das ein Einzelfall?
Wissen Sie, das ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Fälle. Wir wissen auch um die Situation um Juri Andruchowitsch, einen, wenn Sie wollen, einen der Doyens der ukrainischen Literatur und Kultur. Juri Andruchowitsch hat es gewagt, sich mit russischen oppositionellen Autoren im Ausland zu zeigen. Und das hat schon dazu geführt, dass dieses Cultural Canceling auch auf ihn angewendet wurde. Eine große Enttäuschung, Entrüstungswelle. Aber da sehen Sie, dass Sie sofort ausgeschlossen werden. Ja? Es gab einen ähnlichen Shitstorm in Bezug auf eine andere bekannte, prominente ukrainische Dirigentin, Oksana Leniew, die, wenn mein Gedächtnis mich nicht täuscht, Tchaikovsky aufführen wollte und dafür sofort, ich glaube, das war gerade in den ersten Kriegsmonaten, sofort zum Gegenstand des Hasses geworden ist. Und das zeigt nochmal, dass wir es mit einem traumatischen Geschehen zu tun haben, mit einem Geschehen, das nicht differenzieren kann zwischen dem Trauma der offenen Gewalt, des militärischen Aggression der russischen und eine viel komplexeren Beziehung zur russischen Kultur, ja, mit der die ukrainische Kultur sehr eng verflochten ist.
Ist das ein Krieg auch um die kulturelle Identität der Ukraine?
Das ist so ein bisschen das Tragische, dass in diesem Kampf, dieser Kampf ist sehr stark durch einen Europamythos bestimmt oder durch eine sehr starke eurozentrische Sichtweise auf die ukrainische Kultur. Also grob eher gesprochen, die Sichtweise, dass alles Gute und Interessante in der ukrainischen Kultur aus dem Dialog mit dem Westen kam, also mit Westeuropa, durch die Rezeption von der mittelalterlichen Kultur, von der Renaissance und Barock und Aufklärung. Und in diese Vorstellung wird natürlich Russland als ein barbarischer asiatischer Staat empfunden, in mittelalterlichen Zuständen zurückgeblieben war und der Ukraine nichts Gutes, nur Gewalt und Unterdrückung gebracht hat. Ja, und das ist natürlich ein sehr vereinfachtes Bild, ein Bild, das eben diesem Krieg vorausging und diese paranoiden Ängste Russlands, dieses russische Trauma, reell und imaginär, ja, vom Westen überrollt zu werden und die Ukraine als eine Verlängerung des Westens, als der Agent des Westens vor der eigenen Haustür. Das hat natürlich diese russische Angst vor der geopolitischen Einkreisung auf der kulturellen Ebene. Das hat diese Paranoia natürlich auch genährt. Ja.
Roman Dubasevich, Kulturwissenschaftler und Professor für Ukrainistik an der Universität Greifswald in den SWR 2 Zeitgenossen. Ich glaube, wir sind an dem Punkt angekommen, Herr Dubasevich, wo wir über Stepan Bandera sprechen müssen. Stepan Bandera, das ist die große Symbolfigur in diesem russisch-ukrainischen Konflikt und zwar für beide Seiten, für die russische Propaganda und auch in der Ukraine. Für viele Ukrainerinnen und Ukrainer und für etliche ukrainische Politiker ist er ein Freiheitskämpfer und ein Nationalheld. Der Historiker Götz Ali, ein Spezialist für die Geschichte des NS-Staats, dagegen sagt, Stepan Bandera sei der größte ukrainische Nazi-Kollaborateur und außerdem ein schrecklicher Antisemit. Bei der Bundeszentrale für politische Bildung liest man über ihn zuerst den Satz, Anhänger Stepan Banderas stehen im Zentrum des propagandistischen russischen Vorwurfs, die Ukraine werde von Nazis beherrscht und müsse entnazifiziert werden. So rechtfertigt das Putin-Regime die totale Zerstörung von Städten, die Bombardierung von Krankenhäusern, die Tötung von Tausenden von Zivilisten von Mariupol bis Lemberg. Immer wieder mit dem Verweis auf Stepan Bandera. Man sieht Fotos auch auf russischen Aufmärschen und inszenierten Kundgebungen. Was war er jetzt? Ein Nazi oder ein Freiheitskämpfer?
Er war ein Vertreter eines extremen Formen des ukrainischen Nationalismus und für manche Forscher, die sehr international anerkannt sind, war er ein ukrainischer Faschist, ja, ein Vertreter des sogenannten integralen Nationalismus, was eine ukrainische Version des damals noch im Aufstieg begriffenen europäischen Faschismus war. Wir kannten die italienischen Vorläufer, es gab eine rumänische Version, es gab österreichische Version mit Austrofaschismus und Dollfuss. Und es gab in der ukrainischen Geschichte, vor allem Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre, eine Radikalisierung der ukrainischen Nationalbewegung, die 1928 in Wien interessanterweise gegründet wurde, in Reaktion zum einen auf Stalinismus, aber auf der anderen auf diese Entwicklungen in Europa, im Westen Europas. Und Stepan Bandera war ein Polonophob, ein Antisemit. Und das Interessante an der Verbindung zu den Nazis war, dass die Kreise der OUN,
das ist die Organisation ukrainischer Nationalisten,
genau, dass sie gegen den polnischen Staat kämpften und die Hoffnung hatten, dass sie durch die Verbindung zu den Nazis, wenn der polnische Staat fällt, die Ukraine eine Art ukrainischen Satellitenstaat in diesem neuen faschistischen Europa errichten, dachten sie sozusagen, die Nazis auszunutzen zu diesem Zweck oder mit ihnen zu koexistieren. Sie spielten eine sehr verhängnisvolle Rolle, gerade nach dem Einmarsch der deutschen Truppen, wo sie dann oft noch vor dem Einmarsch der deutschen Truppen Pogrome organisierte in kleineren und größeren Städten. In größeren Städten war das nach dem Einmarsch der Truppen, zum Beispiel in Lviv im Juli 1941.
Also es waren Pogrome gegen Juden.
Genau, antijüdische Pogrome und auch ukrainische Miliz wurde etabliert. Die Nazis hatten aber nicht den Plan, irgendwelchen ukrainischen Satellitenstaat zuzulassen, so wie sie das mit Kroaten gemacht haben, sodass die Bandera-Leute kurz nach dem Einmarsch der deutschen Truppen den ukrainischen Staat proklamierte, wurde er selbst verhaftet und in Ehrenhaft in Sachsenhausen genommen. Und viele Mitglieder dieser Organisation wurden auch Opfer der Gestapo.
Und haben dann auch gegen die Deutschen gekämpft. Die sogenannte ukrainische aufständische Armee, kurz UPA, hat dann auch gegen die Wehrmacht gekämpft, hat aber dann auch Massaker an der polnischen Bevölkerung verübt. Es sind etwa 100.000, schätzt man, der polnischen Landbevölkerung gestorben damals. Viele sprechen auch von einem Genozid. Das gehört auch zu den unstrittigen historischen Tatsachen. Und nun frage ich mich, wofür genau wird dieser Mann in der Ukraine jetzt so sehr verehrt, dass er als Nationalheld und als Integrationsfigur der Nation gilt?
Also ich denke, es wäre vielleicht zu übertrieben, ihn als Integrationsfigur auf der offiziellen Ebene zu sehen. Präsident Zelensky würde das wahrscheinlich nicht unterstützen, aber durch den Krieg, ja, durch die Traumatisierung aus dem Krieg, holte man natürlich aus dem Schatz der historischen Narrative, aus dem Arsenal der historischen Figuren, aus dem Kanon, eben die radikalsten Vertreter des nationalen Kollektivs, von denen man glaubt, dass sie für die ukrainische Unabhängigkeit gekämpft haben. Der Punkt ist aber, durch diese Radikalität und Selbstaufopferung wurden sie empfunden als Beschützer, als Anwälte, als rücksichtslose Unabhängigkeitskämpfer.
Dafür werden sie jetzt heute verehrt von vielen?
Weil es die Vorstellung gibt, dass man dank diesen Leuten, die sozusagen ihr Leben bereit waren, für die Ukraine einzusetzen, dass man dank diesen Leuten überhaupt die Idee der Unabhängigkeit der Ukraine retten konnte.
Ich habe mal nachgeschaut, Herr Dubasiewicz, wie Bandera in der Ukraine in den letzten 10, 15 Jahren schon offiziell verehrt wurde. 2009 zum Beispiel zum 100. Geburtstag mit einer Sonderbriefmarke. Im Januar 2014 dann, als beim Euromaidan in Kiew Hunderttausende gegen die pro-russische Regierung Janukowitsch protestiert haben und für ein Assoziierungsabkommen mit der EU, da hing am Eingang des Rathauses von Kiew ein riesiges Foto dieses Stepan Bandera. Der frühere Botschafter der Ukraine in Deutschland, inzwischen stellvertretender Außenminister Andriy Melnyk, hat direkt nach seinem Amtsantritt 2015 Blumen am Grab in München abgelegt. Eine Mitverantwortung von Bandera für Massaker an Juden und Polen hat er in einem Interview geleugnet. Es geht aber noch weiter. Der frühere Präsident der Ukraine, Viktor Juschtschenko, der 2010 abgewählt wurde, hat kurz vorher ihn offiziell noch zum Nationalhelden erklären lassen. Erwähnen könnte man auch noch die Anhänger des Fußballvereins Karpaty Lviv. Die zeigen im Stadion regelmäßig riesige Transparente mit seinem Porträt und der Aufschrift Bandera, unser Held. Hunderte Straßen in der Westukraine sind inzwischen nach ihm benannt worden und auch in der Hauptstadt Kiew gibt es den großen Stepan Bandera Prospekt. Es gibt Museen, Statuen, Denkmäler, zum Beispiel in der Stadt Ternopil ein großes Denkmal auf einem öffentlichen Platz. Und nicht zuletzt, damit kommen wir in der Gegenwart an, hat der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte am 1. Januar, also vor wenigen Wochen, dem Geburtstag von Bandera, sich auf Twitter mit einem Selfie vor einem Bandera-Foto präsentiert. Und sogar das ukrainische Parlament, die Rada, hat auf dem Twitter-Account mit einem Bandera-Zitat den Sieg des ukrainischen Nationalismus beschworen. Zudem gab es Gedenkmärsche für Stepan Bandera. Wenn man jetzt auf diese Dinge hinweist, ist man dann automatisch der russischen Propaganda verdächtig?
Eben nicht, aber das Tragische ist, dass dieser Bandera-Kult, das ist eines der tragischsten Kapitel wahrscheinlich der ukrainischen Geschichte oder auch der Vorgeschichte dieses Krieges. Das hat damit zu tun, dass man diese ganzen antisemitischen, antipolnischen, antidemokratischen Elemente in dieser Figur ausblendet. Und was erhalten bleibt, ist dieser radikale Kampf, dieser radikale Einsatz für die eigene Sache. Und dazu kam, dass diese Figur durch die russische Propaganda so instrumentalisiert wurde, dass man dachte, wenn die Russen sagen, dass er Faschist ist, ist er kein Faschist. Ja? Oder ist er nicht jemand, der ethnische Säuberungen oder terroristische Aktionen initiieren konnte. Und sie haben das wirklich sehr schön, das ganze Spektrum der Heroisierung erwähnt. Es gäbe noch zwei Komponenten, die zeigen, wie sehr das auch kurz oder am Vorabend, kurz vor dem russischen Angriff im November, Dezember 21, 22 entstand so eine Art Flashmob oder so eine Art Meme im Internet. Es waren ein paar Schülerinnen, die wahrscheinlich sich lustig machten, ein bisschen über den Geschichtsunterricht, und sie haben so ein Liedchen gesungen, das man aus diesem patriotischen Kanon kannte. Es geht auf Ukrainisch so: Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати. Unser Vater ist Bandera, Ukraine ist unsere Mutter, wir werden für unsere Ukraine kämpfen. Und obwohl diese Mädels aus diesem Stadtbezirk von Lviv aus sich, die das in Umlauf brachten, das halb lustig, halb ernst singen, gewann dieses Lied eine derartige Popularität, wurde es derart populär, dass nach ein paar Wochen von Lviv bis nach Severodonetsk, ja, dort mit Tänzen, dieses Lied aufgeführt war, bis ins ukrainische Parlament. Und wenn Sie zum Beispiel an diese Band denken, die Ukraine beim Eurovision vorstellte, ihr Lied hieß Stefania Moja Mamo, Stefania. Das ist eigentlich eine andere Variante von Stepan, Stefan. Im Lied geht es eigentlich um die eigene Mutter. Nach dem russischen Angriff ist das natürlich zu dieser ukrainischen Frau geworden, die ihre Kinder retten muss vor dem Bombenangriff oder vor dem Raketenangriff. Aber man hat sofort diese Stefania als eine Art Feminisierung von Bandera interpretiert. Also Stefania als ein weiblicher Bandera, der jetzt gegen die russische Aggression kämpft.
Ist jetzt ein Zeitpunkt gekommen in der Ukraine, speziell in diesem Krieg, wo man sich Gedanken über eine andere Geschichtspolitik machen sollte, die ohne einen Stepan Bandera und ohne die Verherrlichung der aufständischen Armee im Zweiten Weltkrieg auskommt?
Wenn ich fatalistisch wäre, würde ich sagen, es ist leider schon zu spät. Gerade in Zeiten der Konfrontation gehen wir davon aus, dass eher diese Heldennarrative dominieren werden und Bandera unantastbarer denn je sein wird. Und das ist genau das Tragische, weil die russische Propaganda hat das ausgenutzt und wird das weiter ausnutzen, um ihrer Bevölkerung die Ukrainer als Nazi-Kollaborateure, als Anhänger der Faschisten zu verkaufen.
Dieser Krieg, der vor knapp einem Jahr begonnen hat, wird irgendwann enden. Er wird enden, wie wahrscheinlich alle modernen Kriege geendet haben, nämlich mit Friedensverhandlungen. Der Philosoph Ernst Bloch hat in seiner Friedenspreisrede 1967 darauf hingewiesen, dass Frieden nicht gleich Frieden ist, dass es verschiedene Ebenen von Frieden gibt. Das Minimum, sagt Bloch, ist nicht Krieg, eigentlich nur ein Waffenstillstand, aber das ist nicht wahrer Frieden. Man muss nicht nur den Krieg gewinnen, man muss auch den Frieden gewinnen. Was muss aus Ihrer Sicht geschehen, Herr Dubasevich, damit die Ukraine auch den Frieden gewinnt?
Sie haben das sehr schön formuliert. Wir wissen aus der Geschichte des Ersten Weltkrieges, dass die größten Opfer dann zustande kamen. Ich glaube, seit dem Herbst 1916 wussten beide Generalstäbe, dass der Krieg nicht zu gewinnen ist. Aber das war der Wille nach dem Sieg, der dazu geführt hat, dass beide Seiten noch hofften, irgendwie den Durchbruch zu erreichen. Ja? Und ich weiß, dass für viele Ukrainer nur eine Richtung möglich ist. Für viele meiner Landsleute, die träumen von einem Sieg. Aber manchmal gibt es diese paradoxen Geschichten, dass wenn beide Seiten vom Sieg, vor allem von einem überzeugenden Sieg, spüren, dass der Frieden in einer Katastrophe, in einer Apokalypse für beide Seiten enden kann. Deswegen denke ich, dass Ihre Formulierung, wie man den Frieden gewinnt, eine viel interessantere ist als diese vorherrschende Vorstellung oder Wunschvorstellung, die Ukraine darf nicht verlieren oder die muss unbedingt siegen. Ja? Paradoxerweise braucht es viel Kraft und Mut und versuchen parallel vielleicht zu einer militärischen Verteidigung diese Teufelskreise der Paranoia und des gegenseitigen Verdachts zu durchbrechen, um diese Angst, diese Verletzung und diese Bedrohung zurückzudrängen. Das heißt, es ist die große Frage, ob neben dem militärischen Kampf gegen die russische Invasion alle Mittel ausgeschöpft wurden und alle Ressourcen wahrgenommen wurden, mit denen man versuchen kann, diese gegenseitige Vernichtung, die auf dem gegenseitigen Hass beruht, irgendwie zurückzudrängen. Ja, aber das verlangt enormer zivilisatorische Anstrengung.
Roman Dubasevich, Exil-Ukrainer aus Lviv, seit 2009 in Greifswald, dort jetzt Professor für Ukrainistik an der Universität, heute in den SWR2 Zeitgenossen. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch, Herr Dubasevich.
Dankeschön, Herr Brandt.